Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast hat eine beeindruckende berufliche Laufbahn hinter sich. Er begann seine Karriere im Ausland als Restaurantleiter in New York. Mit nur 23 Jahren wurde er zum Hoteldirektor eines 5-Sterne-Hauses. Dort musste er sich zunächst mit einigen Herausforderungen auseinandersetzen, da er der jüngste Mitarbeiter war. Nachdem er aber erfahren hatte, wie viel der Chef des neuen Hilton Hotels in Wien verdiente, entschied er sich für einen Wechsel in eine lukrativere Branche. Er studierte Jus und BWL und begann Vorträge in der Wirtschaftskammer zu halten. Durch seine Abschlussarbeit kam er in Kontakt mit dem deutschen Metro-Konzern, der ihm schließlich eine hochrangige Management-Position anbot. In dieser Position verdiente er damals 1 Million Schilling pro Jahr. Das war sein Anfangsgehalt. Nach seiner Zeit bei Metro arbeitete mein heutiger Gast bei EBG und später bei Leiner Kicker. Später entschied er sich für den Sprung in die Selbstständigkeit und stieg in die Unternehmensberatungsfirma Dr. Sixt ein. Während seiner Reisen in die USA entdeckte er schließlich seine Begeisterung für Factory Outlet Centers und beschloss, davon eines in Österreich zu bauen. Herzlich willkommen, Herr Magister Dr. Wolfram Kramer.
Ja, schönen Tag.
Herr Magister Dr. Kramer, meine erste Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über?
Sie können ruhig Du sagen zu mir und die akademischen Titel weglassen.
Vielen, vielen Dank, Wolfram. Wolfram, wie hast du es geschafft, dir als so junger Hoteldirektor Respekt zu verschaffen?
Das war natürlich schwierig, weil ja ich erstens nach nur 2,5 Jahren der 8. Direktor wurde dieses neu eröffneten Luxushotels und der Küchenchef, die Hausdame, der Restaurantchef, der Rezeptionschef haben wir alle 7 überlebt von Anfang an und dann kam ich daher mit 23. Das war natürlich schon wie die Faust aufs Auge. Und es war natürlich sehr schwierig, hier akzeptiert zu werden, aber ich konnte, das war eine sehr harte und sehr gute Schule. Ich habe mich durchgesetzt und hatte am Anfang natürlich auch große Autoritätsprobleme, aber seit dieser Zeit in Bichlern nie mehr wieder.
Das heißt, diese Zeit hat dich durchaus geprägt.
Natürlich.
Wir haben vorhin gehört, dass du das Geld auch im Fokus hattest. Warum?
Ich stamme aus kleineren Verhältnissen und da war es einfach auch wichtig, dass man auch Geld verdient und ich wollte es zu etwas bringen und auch einen gewissen Wohlstand erarbeiten.
Das hat dich dann auch schließlich motiviert, in eine lukrativere Branche zu wechseln und dann auch Jus und BWL zu studieren.
Ja. Das habe ich nebenberuflich gemacht. Das hast du also gemacht. Jus.
Und war das schwierig für dich, diese Anfangszeit im Studium?
Ja, natürlich war diese Doppelbelastung nebenberuflich also sehr schwierig. Und ja, ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Und ich war auch sehr das in kürzester Zeit gemacht, weil ich diese Doppelbelastung möglichst wenig lang aushalten wollte.
Du hast ja dann auch Vorträge in der Wirtschaftskammer gehalten. Was für Vorträge waren das? Und wie bist du überhaupt?
Nein, ich hatte das Angebot bekommen als Managementtrainer in dieser Zeit meines Studiums für das WIFI zu arbeiten, aber war dann auch für Mövenpick in der Schweiz und für Wienerwald in Deutschland und auch in anderen, in allen Bundesländern in Österreich für das WIFI als Unternehmensberater beziehungsweise Managementtrainer tätig.
Du bist ja nie stillgestanden. Wie hast du es dann geschafft, so eine hochrangige Position bei Metro zu bekommen?
Nun, ich hatte, diese Arbeit wurde an die Schweiz zum obersten Boss geschickt und der hat mich dann eingeladen. Und das ist wirklich lustig, erinnere ich mich heute noch, Conradi hieß er. Und er sagte dann zu mir, ich glaube, wir sind jetzt groß genug, uns so einen bunten Vogel wie Sie leisten zu können. Aber jetzt lernen wir Ihnen einmal, wie es wirklich geht. Die Arbeit war über die Metro aus Sicht der Kunden, was die Metro besser machen könnte. Und er schickte mich dann wieder in eine Spezialausbildung, 7 Monate nach Deutschland. Und dann wurde ich Geschäftsführer und eingesetzt bei der Leitung von Betrieben.
Wie ging es dann weiter?
Die Metro hatte und hat noch immer ein Revisionssystem, das in ganz Europa dasselbe Punktesystem ist, wo dann einfach 10 Mann in grauen Anzügen mit großen Pilotenkoffern überfallsartig in die Firma marschieren und die EDV-Anlage einmal blockieren und eine Menge Listen ausdrücken und dann jeder hat sein Spezialgebiet, geht ans Regal und so weiter und bewertet dann beispielsweise, wie viel Altware da ist, ob die ABC-Artikel, man macht ja mit 10% der Artikel, zum Beispiel im Food-Bereich, fast 60% des Umsatzes und wenn ich da zu wenig vorrätig habe, gehe ich automatisch schon am Umsatz vorbei. Also da geht es auch um die Warendisposition zum Beispiel. Und dann wird das nach einem Punktesystem vergeben und ich nach einem Jahr schickte Conradi mir diese Revision und ich hatte dann das beste Ergebnis, das höchste Punkteergebnis in Österreich und das drittbeste von Europa und ab diesem Zeitpunkt wurde ich als Troubleshooter überall in Firmen hingeschickt.
Und du bist ja dann irgendwann einmal auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen.
Was ja,
war dazwischen noch?
Ich bin dann zur EBG gegangen, weil ich von meinen Großeltern einen Bauernhof bekommen habe. Wir außerdem noch einen Nachzügler erhalten haben, also ein zweites Kind, das war ein Bub war. Und eigentlich alle im Bereich der Metro schon geschieden waren im Management. Und das wollte ich eigentlich dann doch nicht riskieren, weil ich ja nie zu Hause war auch. Das muss man auch dazu sagen. Also wechselte ich dann die Firma. Ich habe gekündigt bei der Metro und bin dann zur EBG gegangen. Nach 2 Jahren dann zu Leiner Kicker und habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich als Lebensziel, als Lebensplanung hatte, dass ich mit 38 möchte ich zumindest selbstständig sein.
Was empfiehlst du jungen Menschen, die sich selbstständig machen möchten? Was müssen die mitnehmen oder was müssen die mitbringen?
Naja, zuerst einmal Unternehmensgeist, die Bereitschaft, wirklich hart zu arbeiten. Ein 100-Stunden-Tag war für mich über Jahrzehnte das Normalste auf der Welt, eine 100-Stunden-Woche. Und ja, und man braucht auch das nötige Durchhaltevermögen und den nötigen Einsatz. Denn meistens entscheiden ja die letzten 10% des Einsatzes über Erfolg oder Nichterfolg im Leben. Nicht nur im Sport, auch im Beruf.
Wie hast du damals die Balance zwischen deinem beruflichen Alltag und deinen familiären Verpflichtungen halten können?
Eigentlich grottenschlecht. Ich war eigentlich mehr mit der Firma verheiratet als wie mit meiner Frau. Meine Frau hat sich allerdings um die Kinder, um die Familie, die Erziehung der Kinder sehr gut gekümmert, sodass diese Aufteilung eigentlich sehr gut funktionierte.
Wie hat deine berufliche Laufbahn dich geprägt, dass du tatsächlich dann das Projekt Factory Outlet Centers gewagt hast?
Nun, wir haben einen Urlaub in Amerika gemacht mit den 2 kleineren Kindern, die waren damals noch kleiner, und stießen zufällig auf ein Outlet-Center, wie wir von Boston nach Norden, nach Maine gefahren sind. Und gleich nach der Grenze gibt es Kittery, Maine, mit rechts und links ein paar Hallen, wo einfach Fabriksverkauf stattfand. Als Mann sitzt man ja geduldig am Bankerl und wartet Und als dann meine Frau mit immer mehr Einkaufssackeln dahergekommen ist, schlug ich ja die Hände über den Kopf zusammen und sagte, wo sollen wir das unterbringen, nicht? Weil wenn man mit zwei Kindern 4 Wochen nach einer Amerikareise macht, hat man 4 vollgepackte Koffer. Ich, Gott sei Dank, gab es einen Samsonite-Shop auch und dort kaufte ich den größten Flugkoffer. Wir haben dann die ganze Verpackung alles weggelassen, dass wir da alles hineingestopft haben. Die Weiterfahrt war dann für die Kinder etwas beengt, weil der Flugkoffer musste ja auch noch in den Van hinein. Und aber auf diesem Bankerl da in Kittery, Maine, ging mir wie dem kleinen Wikingerjunge ein Licht auf. Ich sag, diese Geschäftsidee kommt wie Jeans und Coca-Cola mit Sicherheit nach Europa und zu Hause mache ich das. Das habe ich dort drüben in Kittery, Maine ad hoc beschlossen und daran habe ich dann auch ein paar Jahre gearbeitet.
Ich wollte gerade fragen, wie lange hast du daran gearbeitet und wie kam es dann letztendlich zur Gründung?
Nun, ich habe dann auch Freunde davon gewonnen, dass sie da mitmachen. Wir haben uns dann noch eine Menge Outlet-Center angesehen, eine Menge fotografiert. Man muss ja nicht das Rad neu erfinden, man muss ja nur eigentlich schauen, was machen die gut und wo machen sie einen Fehler, nicht? Und sich sozusagen das Gute halt abschauen. Und ich habe dann im Stile eines amerikanischen Designer-Outlets ein Center geplant in Parndorf. Da haben wir auch sehr lange untersucht, welcher Standort eigentlich ideal gewesen wäre. Und das Parndorf unten, damals Anfang der 90er Jahre, war der Grund genauso teuer wie heute der Grund, wo heute das Frontpark steht. Und damals hätte es auf diesem Grund sogar bereits eine existierende Shoppingcenter-Genehmigung gegeben hier in Asten. Aber der Nachteil von Asten war, dass wenn man die engere Catchment-Area von 60 Kilometer, da haben wir nicht einmal 1 Million Einwohner. Und bei Parndorf kommen wir auf über 3, auch damals schon auf über 3,5. Und das war der Grund dann für die Entscheidung Parndorf.
Dann kam die Eröffnung.
Die Eröffnung kam noch lange nicht, okay. Da ging es einmal darum, ich hatte zwar das Geld, um die Planungen, die Genehmigungen zu erreichen, ja, und zu bezahlen. Das war ein sehr mühsamer Weg, weil eigentlich damals alle politischen Parteien dagegen waren und wir mussten das bis zum Verwaltungsgerichtshof durchkämpfen. Dann war noch die Frage, die Finanzierung des Baus. Nun, ich war damals so naiv, dass ich dachte, wenn ich genügend langfristige 10-jährige Mietverträge mit großen Firmen wie Nike, Polo Ralph Lauren etc. habe, dann werden mir schon die Banken einen Kredit dafür geben. Das war nicht so, denn damals, Anfang der 90er Jahre, wusste eigentlich keiner der Bankvorstände, wenn man vorgesprochen hat, was ein Outlet-Center überhaupt ist. Und wenn man es dann erklärt hat, dann haben sie milde gelächelt und haben gesagt, junger Mann, das wird nie in Österreich möglich sein, bei der Macht der Wirtschaftskammer auch nicht, also Interessenvertretung der Einzelhändler. Und dann habe ich die Firmenzentralen wie Nike, Polo Ralph Lauren und so weiter besucht. Die haben sehr positiv reagiert. Die haben gesagt, das gefällt uns sehr gut, da würden wir kommen. Wie viel Centers haben Sie schon? Ich habe dann stolz erklärt, das wird mein erstes. Und dann haben die gesagt, junger Mann, weisen Sie uns aber bitte dann vorher nach, wie Sie das finanzieren. Nicht, dass wir da einen Vertrag unterschreiben und dann gehen Sie pleite. Also so hat sich die Katze eigentlich sehr schnell wieder in den Schwanz gebissen. Zu diesem Zeitpunkt sind dann 2 amerikanische Firmen nach Großbritannien gekommen, Value Retail und MacArthur Glen, und haben dort begonnen, ein Factory Outlet zu bauen. Ich habe Kontakt aufgenommen mit diesen beiden. Und die Nummer 2 von MacArthur Glen ist also blitzartig zu mir gekommen. Ich glaube, 3 Tage später stand er bei mir mit dem Taxi bei meinem Bauernhof. Und wir haben uns von Anfang an so gut auch persönlich verstanden, dass es dann zu dieser Verbindung, zu dieser Partnerschaft mit MacArthur Glenn gekommen ist. Wobei auch noch als Beaumont, als wir dann, der Mann hieß George Bennett, und dann George sagte dann eines Tages zu mir, Wolfram, let's go on the bridge from the, das ist die B50, die hier über die Autobahn drüber geht bei Barndorf. And let's count the cars. Und an einem herrlichen Sommermorgen, 10 Uhr Vormittag, sind wir dann zu Fuß hinaufgegangen und haben 10 Minuten die Autos gezählt. Ja. Da sind in diesen 10 Minuten in beide Fahrtrichtungen 7 Autos gefahren. Die Autobahn war auch noch ganz neu damals. Ja. Und ging noch nicht durch, auch im, auf der ungarischen Seite. George war erschüttert und er sagte, Wolfram, what should we do here in the middle of nowhere? There's no traffic jam. Und sie sind aber nicht abgesprungen. Sie haben natürlich auch andere Standorte untersucht. Und sie sind aber dann trotzdem das Wagnis auch auf uns sich genommen. Und wir haben eine Partnerschaft gemacht und sind eingestiegen in die von mir gegründete Outlet-Center-Firma. Mit einer großen Mehrheit natürlich. Und so konnte das dann gebaut werden.
Und ist dann von Anfang an gut angekommen?
Nein, die ersten 3 Jahre waren auch sehr schwierig, weil ich war ja überzeugt, dass wenn wir aufsperren, läuft das Ding und wirft Gewinne ab. Es hat einmal so begonnen. Wir mussten das ja Cash finanzieren, die ersten 3 Bauphasen. Gott sei Dank. Denn wären wir bankfinanziert gewesen, wären wir mit Sicherheit vor der Eröffnung in Konkurs geschickt worden. Ein Jahr vor der Eröffnung waren wir fast ausgemietet. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn die Firmen einer nach dem anderen wieder umfällt, weil zum damaligen Zeitpunkt haben sich dann die Einzelhändler über die Wirtschaftskammer in Österreich organisiert. Es gab damals noch kein Mail, sondern nur die Faxe. Und haben dann die von Dornbirn bis Bregenz, Dornbirn bis Wien, den Vorständen von den einzelnen Firmen jeweils ein Fax geschickt, wenn du da hineingehst, listen wir dich aus. Und jetzt setzen Sie sich einmal in die Rolle, versetzen Sie sich in die Rolle eines Verkaufsvorstands von Nike oder von Polo oder sonst wen, dann kratzt sich der mal am Hinterkopf und sagt, ich riskiere womöglich meinen eigenen Job, weil das Ganze hat ja medial bereits Kreise in Deutschland auch gezogen, in den deutschen Medien. Das war natürlich ein rotes Tuch für alle Einzelhändler und da sind uns sehr viele wieder umgefallen. Was wir natürlich nicht konnten, wenn man ganz neu in Europa in so eine neue Vertriebslinie aufziehen will, kann man ja nicht gleich die potenziellen Kunden klagen, nicht? Also wir haben das zähneknirschend zur Kenntnis nehmen müssen und wir haben dann eröffnet mit 38% Belegung in der ersten Phase nur. Damit war das ersichtlich natürlich ein Riesenflop. Und wir haben mit Zähnen geknirscht, also noch zu den Banken, nicht? Wären wir bankfinanziert gewesen und wir hätten dem finanzierenden Bankmanager der Reihe nach gesagt, wir sind jetzt auf 80, auf 70, auf 60, der hätte uns das Konto zugedreht, logischerweise, nicht? Und wir haben dann als Eigentümer so entschieden, zähneknirschend, wir haben die Bagger, die gerade sozusagen weggefahren sind, sofort wieder kommen lassen und haben sofort die zweite Phase dazu gebaut. Das heißt, wir haben den Flop verdoppelt. Und das führte natürlich zu einer wirklich Konsternation in den Medien. Nicht, es war allen klar, dass das ein Flop war, was wir gemacht haben. Und jetzt verdoppeln wir die Fläche. Da waren Überschriften in der deutschen Textilwirtschaft etc. in Medien und haben gesagt, wer sind die eigentlich? Wer ist MacArthur Glenn? Wer ist der Kramer? Woher haben die das Geld? Wie können die das jetzt verdoppeln, wenn es nachweislich ein Flop ist?
War das eine Strategie?
Ja, ja. Und Es haben sich Gott sei Dank ein paar nicht sozusagen abbringen lassen. Darunter war zum Beispiel auch Nike. Adidas ist umgefallen. Und Nike hat also damals den Intersport und Ivy Gruppe und so weiter ausrichten lassen. Wir lassen uns von unseren Kunden nicht unsere Vertriebspolitik vorschreiben. Und hat eröffnet und hat dann nach 14 Tagen erklärt, dass sie noch nie bei einer Geschäftseröffnung in Europa einen derartigen Erfolg gehabt haben. Nike hatte das Problem und auch manche andere, dass sie eine eigene Nachtschicht auf die Beine bringen mussten und mit LKWs wieder neue Ware erbringen mussten, um das Geschäft wieder neu zu bestücken. Denn es war jeden Tag fast zur Gänze ausgeräumt. Weil natürlich auch von den angrenzenden Staaten, Tschechien, aber auch Slowakei, Ungarn, eine Menge Leute gekommen sind, die beispielsweise nicht ein paar Nike-Schuhe gekauft haben, sondern 5, 6 Paare, die sie zu Hause dann wieder teurer weiterverkauft haben, damit sie das eigene dann gratis bekommen, weil einfach hier es so eine große Preisdifferenz gegeben hat. Nun haben sich natürlich die anderen, haben natürlich zugeschaut, haben gewartet, ob jetzt Nike gestrichen wird, also ausgelistet wird. Das war natürlich nicht der Fall. Und dann haben die natürlich gesagt, ja, na gut, dann kommen wir nach einem Jahr bei der zweiten Phase, wir kommen jetzt wieder, aber wir dürfen die ersten 3 Jahre mit keiner Firma werben. Weil die Produzenten solche Angst hatten, dass die Einzelhändler ein Riesentheater draus machen, verständlicherweise, die hatten einfach Urängste, ja. Wobei man ja schon noch erklärend sagen muss, ich erinnere mich noch, in Neusiedl und Frauenkirchen, die Händler haben ja alle geglaubt, sie müssen jetzt sterben, ja, wenn wir da ein Fabriksverkaufszentrum machen. Es war das Gegenteil der Fall. Neusiedl ist aufgeblüht seither, aber auch Frauenkirchen, die Entwicklung ist in der ganzen Region hervorragend gewesen. Nämlich auch bei den Einzelhändlern und es waren die Befürchtungen eigentlich völlig umsonst. Ich würde jetzt zu weit führen, warum das so ist oder so, aber früher ist ja kein Mensch nach Neusiedl gefahren, um eine Hose zu kaufen oder ein paar Schuhe aus Wien. Ja? Heute fahren aber im Jahr über 6 Millionen dort hinunter, um dort einzukaufen, und die verbringen dort dann auch noch vielleicht 2, 3 Tage in der Hotellerie, in der Therme, in den Buschenschanken, bei den Winzern und kaufen Wein, aber kaufen auch in normalen Geschäften dort.
Zu welchem Zeitpunkt wusstest du dann, dass dein Projekt erfolgreich ist?
Also ich war von Anfang an fest davon überzeugt, dass es ein Erfolg sein muss. Weil auf Dauer kann kein Händler günstiger sein als der Erzeuger. Schon allein aus diesem Grund. Zweitens, wir hatten wirklich sehr große, berühmte internationale Marken. Aber es hat sicher 2 Jahre gedauert, bis wir dann im 3. Jahr wirklich dann auch Gewinne geschrieben haben. Also so gesehen hatten wir auch eine Anlaufzeit. Heute zählt Bahndorf ist eines der beiden größten und bestgehendsten, auch das effizienteste sogar von ganz Europa.
Wie ging es dann weiter? Du bist sicher nicht stillgestanden?
Das ist ohnehin genügend Beschäftigung. Und wir haben später, dann ein paar Jahre später, ja Salzburg auch eröffnet. Ich bin nur Partner in Österreich, also nicht in den anderen Ländern. Megasa Glen ist inzwischen mit ganz großem Abstand der Marktführer in Europa mit 26 solchen Centern in allen Ländern verteilt. Ich hatte ja auch noch meine sozusagen Sanierungsfirma. Wir haben ja Firmen saniert. Und die lief ja auch daneben noch weiter, weil ich musste ja auch Geld verdienen für das Investment, nicht? Das hat sich ja auch dann noch weiterentwickelt.
Wolfram, bist du jetzt auch noch in irgendeiner Art tätig?
Naja, bei uns heißt das Investor Board, beim Megasa Glen, also eine Art Aufsichtsrat. Und ich bin halt noch Stiftungsvorstand auch bei anderen Familien. Und beim Lions Club karitativ stark engagiert.
Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Du hast ja doch sehr, sehr viele Etappen in deinem Leben gehabt. Würdest du den Weg genauso gehen oder würdest du etwas anders machen?
Na, im Prinzip muss ich sagen, dass ich eigentlich in meinem Leben extrem viel Glück hatte. Ich war zwar immer sehr fleißig, aber ich hatte auch sehr viel Glück. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich auch karitativ engagiert bin, weil ich längst erkannt habe, dass ich meinen Erfolg nicht nur meiner Intelligenz und meiner Tüchtigkeit verdanke, sondern einfach auch, weil ich die nötige Portion Glück hatte, dass das aufgegangen ist. Es sind ja nicht alle Projekte aufgegangen im Leben, aber doch auch die überwiegende Anzahl der Projekte sehr gut gelaufen und aufgegangen. Wir haben ja beispielsweise in Moskau das Bank Austria-Gebäude fertig bauen müssen und vis-à-vis, also vom Kreml am anderen Ufer, die Zentrale der Deutschen Commerzbank, die BASF-Zentrale und die Botschaft der Europäischen Union war ich als Alleingeschäftsführer verantwortlich für das Projekt. Ja. Also so nebenbei. Also wir haben ja wirklich interessante Positionen oder Projekte verwirklicht. Meistens wurde ich ja eingesetzt über Anwaltsfirmen, ja, die dann einfach bei einem Problem einen Troubleshooter gesucht haben. Und ich hatte ja mehrere Magister beschäftigt in verschiedenen Fachrichtungen, so dass ich auch dann eine kleine schlagkräftige Truppe hatte, um größere Firmen zu sanieren. Ja, und so gesehen ist es halt so. Und daher weiß ich auch heute, dass ich Glück hatte und daher die moralische Verpflichtung habe, jenen auch zu helfen, die so auf die Schattenseite des Lebens gefallen sind. Also und da gibt es in der nächsten Umgebung mehr, als wir oft denken. Ja. Und es macht mich heute eigentlich auch glücklich, wenn es gelingt, zum Beispiel einer Mutter mit alleinstehenden Mutter mit Kindern oder einer Familie das Leben wieder zu richten, wieder aufs Gleis zu setzen, indem man sie entschuldet, indem man ja bei der Wohnung hilft, bei einem Job etc., dann ist das ein Erfolg, der mich persönlich glücklich macht, wenn mir so etwas wieder gelungen ist. Und das ist auch die Triebfeder für auch letzten Endes, warum ich mich hier sehr stark engagiere.
Das ist sehr schön. Wolfram, woran glaubst du?
Ich glaube daran, dass man so tüchtig sein muss oder meistens im religiösen Sinn. Im religiösen Sinn ist es so, dass ich sogar schon, weil ich einen sehr schweren Unfall gehabt habe, ein kleines Kirchlein gebaut habe. Eigentlich, ich wohne ja am Land und meine Freunde, meine Bäuerlichen haben dann gesagt, bei dem Glück, das ich hatte, musste eigentlich eine Kapelle bauen und nachdem ich alles selber zeichne und designe am liebsten, bin ich dann nach Hause, Kapelle am Wegrand, 2x2 Meter und herausgekommen ist aber dann letzten Endes ein kleines Kirchel mit bis zur Spitze des Kreuzes, also vom Turm 15 Meter hoch, ja. Und im Barock-Rokoko-Stil gemacht. Aber also ich glaube natürlich, ich hoffe, dass es auch ein Weiterleben gibt. Und ja, und ansonsten glaube ich eher an irdische Tüchtigkeit, an Fleiß, das ein wesentlicher Bestandteil eines Erfolges ist.
Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
Meine drei wichtigsten Werke?
Werte.
Werte. Das ist einmal Loyalität. Das ist ja sehr wohl auch Fleiß. Ist für mich ein wesentlicher Wert auch. Und eigentlich anderen zu helfen. Das ist für mich eigentlich, je älter ich werde, immer wichtiger geworden.
Wolfram, könntest du ein Statement abgeben zu einem Thema deiner Wahl? Ganz kurz, was die Menschen da draußen hören sollen. Was würdest du jetzt sagen?
Es sollten sich mehr Menschen auch um ihre Mitmenschen kümmern. Man sollte offen sein für Hilfe. Das ist eine ganz wesentliche Botschaft, glaube ich. Und es macht einem selbst glücklich, wenn man anderen hilft.
Meine letzte Frage nun. Was stimmt dich zuversichtlich?
Also bei der jetzigen Weltlage muss man lange nachdenken, was einem zuversichtlich stimmt. Ja? Zuversichtlich stimmen mich meine Kinder. Ich glaube trotzdem, ein bisschen lebt man in den Kindern weiter. Und meine Kinder entwickeln sich, ich habe 3 Kinder, alle sehr toll und sehr tüchtig, und das stimmt mich zuversichtlich.
Wolfram Kramer, vielen, vielen Dank für dieses sehr inspirierende, interessante Gespräch.
Danke, Karina.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.